Hallo und herzlich willkommen zu In die Praxis, dem Podcast für frisch gebackene Zahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Zahnmedizinerberater und in der heutigen Folge soll es um die für Sie nach dem Examen anstehenden Behördengänge gehen. Ich will die verschiedenen Institutionen kurz vorstellen und beginnen werden wir hier, wie es ja naheliegend ist, mit der Beantragung der Approbation, die ja die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Patienten behandeln dürfen und sich eben Zahnärztin oder Zahnarzt nennen dürfen. Der Antrag zur Approbation kann frühestens 2 Wochen nach Ihrem letzten Prüfungstermin gestellt werden und ist er einmal gestellt, setzt das ein zweites Kriterium in Gang, dass Sie ihm nämlich 4 Wochen nach Erhalt der Approbation sich bei der zuständigen Zahnärztekammer melden. Das ist ein Punkt, den würde ich dann im zweiten Teil des Podcasts erläutern. Welche Unterlagen brauchen Sie, um Ihre Approbation zu beantragen? Zum einen ist das ein Antragsformular, was Sie auf der Website der jeweiligen staatlichen Behörde, hier in Berlin ist es das LAGESO, herunterladen können. Wir haben verschiedene weitere Unterlagen, die beizubringen sind, auf die will ich kurz eingehen. Vielleicht soll ich an der Stelle nochmal anmerken, dass es 2 grundlegend unterschiedliche Lesarten gibt für Zahnmediziner, die ihr Studium an einer Universität in Deutschland abgeleistet haben oder für Zahnmediziner, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und als Zahnarzt arbeiten wollen. Ich möchte jetzt hier auf den Weg der in Deutschland studierten Zahnmediziner eingehen. Ja, und ich sagte es bereits, frühestens 2 Wochen vor dem letzten Prüfungstermin kann man die Approbation beantragen. Das mag von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich digital ablaufen können. Hier in Berlin haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit eines Papierantrages. Jetzt kann es natürlich sein, dass, ich sagte, 2 Wochen vor dem letzten Prüfungstermin eine Prüfung dann doch nicht erfolgreich abgeleistet wird. Dann sollte man den Antrag zurückziehen, um ja eine kostenpflichtige Ablehnung des Antrages zu vermeiden. Frühestens 2 Wochen nach der bestandenen Prüfung liegt dann das Zeugnis der zahnärztlichen Prüfung vor und wird Ihnen mit der Approbationsurkunde zugestellt. Lassen Sie mich nochmal auf die einzureichenden Unterlagen eingehen. Neben dem Antrag ist es erforderlich, einen tabellarischen Lebenslauf vorzulegen. Falls es zu einer Namensänderung gekommen war, brauchen wir eine Namensänderungsurkunde. Kann ja gut sein, dass Sie geheiratet haben, nachdem Sie das Zeugnis ausgestellt bekommen haben. Es ist erforderlich, einen Identitätsnachweis einzureichen, ein amtliches Führungszeugnis, gehe ich gleich nochmal dazu ein, und eine Erklärung, dass gegen Sie kein gerichtliches Strafverfahren, kein Ermittlungsverfahren berufsrechtlich oder staatsanwaltlich vorliegt, dass Sie eben auch guten Gewissens den Beruf des Zahnarztes ausüben können. Darüber hinaus ist eine ärztliche Bescheinigung einzureichen, die Sie auszeichnet, eben gesundheitlich geeignet zu sein und den Beruf des Zahnarztes oder Zahnärztin ausüben zu können. Ja, falls es die gibt, eine Promotionsurkunde und die Bescheinigung der Zahnärztekammer für den Fall, dass Sie bereits als Zahnarzt tätig waren. Alle Unterlagen, die ich jetzt angeführt habe, die verbleiben bei der jeweiligen Behörde, also bei der ausstellenden Behörde und sind dementsprechend als beglaubigte Kopien einzureichen. Hier in Berlin ist es so, dass man die Unterlagen auch vor Ort beim LAGESO beglaubigen kann. Da also bitte keine Originalunterlagen einreichen. Fremdsprachige Dokumente sind vorher in eine deutsche Übersetzung zu überführen. Als Nachweis der Identität gilt ein Reisepass oder, klar, der Personalausweis. Und zum Führungszeugnis ist noch zu erwähnen, das kriegen Sie beim Bürgerbüro, bei der Meldestelle, teilweise da, wo Sie hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Und hier ist es zu beachten, dass es verschiedene Führungszeugnisse gibt. Wir benötigen das Führungszeugnis mit dem Verwendungszweck Approbation als Zahnarzt, als Zahnärztin. Denn dann ist es so, dass die Meldestelle des Führungszeugnisses direkt an das LAGESO oder an die entsprechend zuständige Behörde schickt. Das ist wichtig. Darüber hinaus darf Ihr Führungszeugnis nicht älter, bei Antragstellung nicht älter als 1 Monat sein. Ja, wie immer in Deutschland haben wir natürlich auch Gebühren für die Ausstellung der Approbation hier in Berlin liegen wir da bei 139 Euro für diesen Gang. Und ja, wie ich es schon erwähnt hatte, wird Ihnen die Approbationsurkunde dann förmlich zugestellt via Post. In Zeiten von Corona gilt es abzuklären, ob es Einschränkungen bei der jeweiligen Behörde gibt. Dementsprechend ist zu empfehlen, dass Sie vorab nochmal telefonischen Kontakt mit jetzt beispielsweise dem Lageso aufnehmen oder eine E-Mail schreiben. Ich verlinke Ihnen alle Kontaktdaten in den Shownotes zu diesem Podcast, sodass Sie da entsprechend agieren können. Haben Sie Ihre Approbation erhalten, ist Ihr nächster Gang der Weg zur zuständigen Zahnärztekammer Ihres Bundeslandes. Nun ist es so, dass ja möglicherweise in der Zwischenzeit nach Erhalt der Approbation zum Beginn der ersten Stelle noch nicht ganz klar ist, in welchem Bundesland Sie beruflich tätig sein werden. Sie wenden sich an die Zahnärztekammer, in der Sie hauptwohnsitzlich gemeldet sind, beziehungsweise an die Zahnärztekammer, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass Sie dort beruflich tätig sein werden. Wenn Bewerbungen in verschiedene Bundesländer oder Kammerbereiche gestellt wurden und es dann zu einer Zusage aus einem Kammergebiet kommt, wo Sie gerade nicht gemeldet sind, würden die Datensätze zur Zahnärztekammer des zukünftigen Arbeitgeber-Einzugsgebiet übertragen werden. Aber nochmal einen Schritt zurück. Die Zahnärztekammer ist Ihre Berufsvertretung und eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Das heißt, staatliche Aufgaben sind in eine Eigenverwaltung der Zahnärzteschaft übergeben worden. Und als solches hat die Zahnärztekammer viele Aufgaben. Gut möglich, dass Sie sie zu Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit noch gar noch nicht so merken. Aber hier werden die Interessen Ihres Berufsstandes vertreten und unter anderem in Leitung tatsächlich auch von Zahnärzten. Das muss man vielleicht wissen. Was sind das jetzt für Aufgaben? Grundsätzlich kümmert sich die Zahnärztekammer darum, dass es zu einer Schaffung und Erhaltung einer einheitlichen Berufsauffassung gibt in der Zahnärzteschaft, die dann eben auch eingehalten wird. Sie berät und unterstützt ihre Mitglieder in beruflichen Fragen, kümmert sich um Fort- und Weiterbildungsangebote und überwacht eben auch die Einhaltung der Berufsordnung, die sie ja auch erarbeitet hat. Sie kümmert sich darum, falls es mal Streit im Kollegenkreis gibt, dass dort die Berufsgerichtbarkeit entsprechend geregelt wird und vertritt die Interessen der Mitglieder, und Sie sind ja nun mal Zwangsmitglied in der Zahnärztekammer, gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber von Behörden. Sie kümmert sich um die öffentliche Gesundheitspflege, kümmert sich, und ein ganz, ganz wichtiger Part in dem Bereich, auch um den Nachwuchs, also um die Ausbildung entsprechendes Praxispersonals. Und hat auch Aufgaben, die dann für Sie spannend werden, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine eigene Praxis zu eröffnen, was die Qualitätssicherung angeht. Also das Thema Qualitätsmanagement, Röntgengutachten, all diese Dinge. Da gibt es Ansprechpartner in der Zahnärztekammer, dass die entsprechenden Hygienevorschriften eingehalten sind. Dort können Sie sich vertrauensvoll an Ihre Zahnärztekammer wenden. Was auch ein zunehmend wichtiger Part ist, das mag jetzt nicht in allen Bundesländern gleich geregelt sein, aber hier in Berlin haben wir mittlerweile eine ziemlich starke Stellen- und Praxisbörse, die auch von der Zahnärztekammer in Verbindung mit der KZV koordiniert wird. Online prima einsehbar. Also wenn man eine Stelle auszuschreiben hat oder eine sucht, dann findet man das kostenlos im Internet. Das Ganze wird auch über die Kammerseite geregelt. Auch spannend ist die Vertretung der Kammer oder das Auftreten der Kammer gegenüber den Patienten. Neben dem Internet und Google ganz grundsätzlich gibt es nämlich hier auch eine Zahnarztsuche, die der Patient entsprechend nutzen kann. Neutral, werbeunabhängig, vielleicht auch nicht ein ganz spannendes Thema. Eng verwoben mit den Zahnärztekammern ist das berufsständische Versorgungswerk, das Ihre Altersvorsorgeeinrichtung ist und auf das ich gleich als nächstes eingehen möchte. Aber lassen Sie uns zunächst nochmal darum sprechen, wie melden Sie sich denn jetzt bei der Zahnärztekammer? Hier ist es so, dass ich zumindest in Berlin keine Online-Dokumente vorrätig habe, die ich Ihnen zur Verfügung stellen kann. Ich empfehle meinen Kunden letztlich auch den Gang zu ihrer Interessenvertretung, beziehungsweise wird Ihnen das Ganze auch schon ein Stück weit abgenommen, denn die Kammern stellen sich ihren künftigen Mitgliedern natürlich auch vor. Das passiert meistens im Examen, wo es dann mal einen Informationsabend gibt und man sich dann eben seiner Zahnärztekammer mal genauer anschauen kann. Sie gehen zur Zahnärztekammer, erhalten dort einen Antrag, fügen diesem Antrag neben einem Lichtbild ihre Approbation bei und werden dann letztlich in der Zahnärztekammer registriert und als in Anführungsstrichen zahlendes Mitglied, als Vorbereitungsassistent geführt. Die Jahresbeiträge zur Zahnärztekammer unterscheiden sich von Kammer zu Kammer, was wahrscheinlich mit der Anzahl der Mitarbeiter und dem entsprechenden Kostenapparat, der damit verbunden ist, abhängig ist. In Berlin ist es so, dass Sie ganz beruhigt sich bei der Zahnärztekammer melden können, denn Sie sind erst beitragspflichtig, wenn Sie tatsächlich eine Stelle nachweisen. Ich habe in anderen Bundesländern andere Regeln erfahren, also da ist es dann auch so, wenn Sie vorstellig geworden sind, dann wird auch alsbald der meistens Halbjahresbeitrag oder Quartalsbeitrag abgebucht. Und abschließend nochmal ein Satz zum Timing, was den Termin angeht, wann Sie bei der Zahnärztekammer vorstellig werden. Die Meldeordnung der jeweiligen Zahnärztekammer sieht vor, dass Sie 4 Wochen, nachdem Sie eine Approbation erhalten haben, bei der Kammer vorstellig werden müssen und es, wenn Sie das nicht tun, eben auch mit einem Rügegeld geahndet werden kann. Ich habe das jetzt in Praxis noch nicht erlebt, dass da ein Kunde tatsächlich zu einer Zahlung aufgefordert wurde, aber das muss nun nicht repräsentativ sein. Das heißt, wenn Sie zunächst einmal nach dem bestandenen Studium eine Südamerika-Reise, gut, in den heutigen Zeiten mag das etwas anders sein als noch vor im letzten Jahr, aber wenn Sie erstmal eine Auszeit sich gönnen und eben nicht gleich ins Berufsleben starten, dann empfiehlt es sich, die Beantragung der Approbation vielleicht auch nicht sofort vorzunehmen, denn dann sind Sie auch nicht gleich zwingend genötigt, sich bei Ihrer Zahnärztekammer zu melden. So, kommen wir nun zu Ihrem berufsständischen Versorgungswerk, das die 3. Institution ist, mit der Sie unmittelbar nach Ende des Studiums in Berührung kommen werden. Das berufsständische Versorgungswerk ist Ihre Altersvorsorgeeinrichtung und eine berufsstandesindividuelle und kammerindividuelle Versorgungseinrichtung. Vielleicht kennen Sie es von Ihren Eltern, perspektivisch dann von den Helferinnen. Der Großteil der Deutschen ist in der deutschen Rentenversicherung organisiert, was das Thema Altersvorsorge angeht. Und da haben Sie in den Medien möglicherweise schon aufgeschnappt, dass das nach einem sogenannten Umlageverfahren strukturiert ist, sprich junge Beitragszahler füllen einen Topf, wobei das schon falsch ist, sondern finanzieren alte Rentner. Das ist das Grundprinzip der Altersrente in Deutschland. Sie als Zahnärztin, als Zahnarzt sind da an der Stelle deutlich besser dran, denn Sie haben ein kapitalgedecktes Verfahren, was sogar jeweils in unterschiedlichen Gruppierungen, hier in Berlin ist es das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, Brandenburg und Bremen, der Kammern, also für 3 Einzugsbereiche aufgestellt ist, das sich nämlich ähnlich wie eine Rentenversicherung um die Altersvorsorge Ihrer beitragszahlenden Mitglieder kümmert. Ganz interessant ist hier eine Veröffentlichung der Allianz, die unlängst eine Analyse über alle Versorgungswerke verschiedener Berufsgruppen gezogen hat und an der Stelle mal eine interessante Auswertung der entsprechenden Geschäftsberichte getätigt hat. So sehen wir beispielsweise, das kann nur exemplarisch sein, aber dass Sie mal eine Vorstellung bekommen, in dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, das sind Daten aus 2018, hatten wir bis dato 9.484 Mitglieder, sowohl Beitragszahler als auch Rentner. Beitragszahlend waren 7.360 Mitglieder, das man mal gehört hat. Und anders als in der deutschen Rentenversicherung, wo ja quasi dieser rechte Tasche, linke Tasche Effekt stattfindet, haben wir hier ein Zahlungsfluss von 67 Millionen Euro pro Jahr, die über die beitragszahlenden Zahnärzte dem Versorgungswerk zufließen. Was macht das Versorgungswerk jetzt mit diesen Geldern? Ja, es legt sie an. Und hier ist es so, dass die Versorgungswerke nach einigen Rückschlägen der Vergangenheit satzungsmäßig gezwungen sind, sehr, sehr konservativ anzulegen, also in sichere Kapitalanlagen. Häufig sind das Immobilien. Und wir haben jetzt hier beim Beispiel dieses Versorgungswerk, das für die 3 Kammerbereiche zuständig ist, eine Größenordnung der betreuten Kapitalanlagen von etwa knapp 1,7 Milliarden Euro. Also das ist wirklich Geld, was für die Mitglieder bereitstellt. Dieses Geld arbeitet für die Mitglieder und ermöglicht eben eine Entnahme, aus der dann Leistungen finanziert werden. Im Schnitt machte 2018 das Versorgungswerk eine durchaus anständige Rendite von 7,48%. Das ist die interne Rendite, da gehen natürlich dann auch Kosten weg. Und ein Rechnungszins für die Mitglieder konnte von 3% gestellt werden. Also das ist vergleichbar mit einer Geldanlage, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt Geld anlegen, wie kann ich das verzinsen? Das ist das, was beim Rentner sozusagen im Kopf sein kann. Mit 3% argumentieren die. Und das ist natürlich in den heutigen Zeiten schon durchaus anständig und erst recht anständig, wenn man es mit diesem Nullzins, ich schippe mein Geld von A nach B der deutschen Rentenversicherung vergleicht. Dieses Projekt hinkt ja total, weil wir ja viel, viel mehr Rentner haben als Beitragszahler. Jetzt kommen wir kurz nochmal zu den Leistungsdetails. Wofür wird das Geld jetzt aufgewendet? Wir haben natürlich auf der einen Seite die Leistungsempfänger, die eine Altersrente beziehen. Das ist ja der Hauptgrund, weswegen es das Versorgungswerk gibt. Die Altersrente des Versorgungswerks der Zahnärztekammern Berlin, Brandenburg und Bremen liegt im Durchschnitt bei 1.505 Euro. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, hängt aber sicherlich auch damit zusammen, Durchschnitte sind immer trügerisch, dass natürlich das im Wesentlichen davon abhängt, wie viel eben auch eingezahlt wurde. Und im Laufe der Zeit, nicht alle Mitglieder, die jetzt Rentner sind, waren schon beitragspflichtig, weil wir ja dann auch noch die Zusammenführung der DDR mit der BRD berücksichtigen müssen. Das wird sich jetzt im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch etwas anheben. Aber im Grunde genommen ist das so eine Größenordnung. Es ist so, wenn Sie beitragszahlendes Mitglied in einem Versorgungswerk werden und Sie sind verpflichtet, beitragszahlendes Mitglied zu werden, dann werden Sie einen Beitragsbescheid Jahr für Jahr bekommen, wie viel Geld von Ihrem Bruttoentgelt fließt denn in das Versorgungswerk letztlich rein. Und Sie werden auf der anderen Seite eine Anwartschaftsmitteilung jährlich bekommen. Ich vermute mal ganz stark, dass das nicht ab dem ersten Jahr passiert, weil da noch keine nennenswerte Anwartschaft erarbeitet wird. Aber spätestens nach dem fünften Jahr erhalten Sie eine Standmitteilung, aus der Sie ablesen können, wie hoch denn Ihre bereits ersparte Altersrente ist beispielsweise. Ja, und wenn man das so mal im Schnitt mit Kunden, die jetzt jüngeren Semesters sind und schon ein Weilchen im Job sind, vergleicht, also durchaus realistisch sind da sicherlich Altersrenten um die 2.000 bis 2.500 Euro, allerdings natürlich vor Inflation, vor Steuer und Co. Das ist das eine, die Altersrente. Auf dem Papier gibt es auch in den Versorgungswerken noch einen Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente, wobei dieser Anspruch durchaus trügerisch ist, denn die Hürden, um eine Berufsunfähigkeitsrente aus einem berufsständischen Versorgungswerk, insbesondere für Sie als Zahnärzte zu bekommen, die hängen sehr, sehr hoch. Warum ist das so? Es ist hier in dem Fall im Kleingedruckten der Versorgungswerke so geregelt, dass Sie eben außerstande sein müssen, Ihren Beruf als Zahnarzt auszuüben, jeglicher Art des Zahnarztberufs auszuüben. Man kann ja also von einer hundertprozentigen Berufsunfähigkeit sprechen. Und das äußert sich auch in Zahlen, wenn wir hier nochmal die Mitglieder, die beitragszahlenden Mitglieder von jetzt im Schnitt diesen 7.360 ins Feld führen wollen, dann sind es in diesen drei Bundesländern ganze 72 Leistungsempfänger, die eine Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Und das beißt sich natürlich total mit dem Durchschnitt, der besagt, dass ja jeder Vierte befristet berufsunfähig wird. Die durchschnittliche Berufsunfähigkeitsrente wird auch analysiert. Die lag 2018 bei 1.326 Euro. Und Sie haben im Blick, dass das natürlich möglicherweise was knapp ist und man dann genötigt ist, einen privaten Vertrag daneben zu stellen. Aber dazu später mehr. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Leistungsmerkmale, wiederum ähnlich dem gesetzlichen System angelegt. Wir haben auch hier einen Witwenrentenanspruch und einen Waisenrentenanspruch. Das sind die Kernmerkmale der Versorgungswerke, die bundesweit durchaus ähnlich geregelt sind. Was unterschiedlich ist zwischen den Bundesländern, ist deren finanzielle Schlagkraft. Das hängt mit den Mitgliedern und mit dem Anlagegeschick der einzelnen Versorgungswerke zusammen. Und was man an der Stelle auch noch wissen sollte, ist es ja durchaus möglich, dass Sie Ihre berufliche Tätigkeit im Versorgungswerk A beginnen oder in der Kammer beginnen, die mit dem Versorgungswerk A aufgestellt ist und dann irgendwann im Bundesgebiet umziehen und in einem neuen Kammerbereich mit einem anderen Versorgungswerk anfangen zu arbeiten. Es ist nun so, dass Sie sich Berufsunfähigkeitsrenten bzw. Altersrenten pro Versorgungswerk aufbauen. Die Versorgungswerke untereinander verhandeln aktiv, dass man einheitliche Mitnahmeregeln aushandelt. Im Schnitt ist es so, dass man, wenn man mehr als 5 Jahre in ein Versorgungswerk eingezahlt hat, dass man dann im Alter auch aus diesem Versorgungswerk eine Rente bekommt. Wenn das eine kürzere Frist ist, dann hat man die Möglichkeit, das Guthaben, was man im Versorgungswerk Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut hat, mit ins Versorgungswerk Bayern nehmen kann beispielsweise. Da gibt es aber unterschiedliche Fristen. In dem einen Versorgungswerk sind das eben diese 5 Jahre, in dem anderen vielleicht 8. Und hier ist man gerade dran, dass man das harmonisiert und einheitlich darstellt. Was noch wichtig zu wissen ist, ist, wann muss ich mich jetzt diesem Versorgungswerk vorstellen? Auch hier hat sich im Zuge des Datenschutzes haben sich die Tatsache ein bisschen geändert. Wir haben nicht mehr die Tatsache, dass die Kammer, die ja mit dem Versorgungswerk durchaus verwoben ist, einfach ihren Datensatz an das Versorgungswerk weitergibt und sie dann den Infomaterialstapel vom Versorgungswerk zugeschickt bekommen. So war es nämlich früher. Mit Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich. Sie haben, auch hier würde ich in den Shownotes die Kontakte zum Versorgungswerk, zumindest mal der Zahnärztekammer Berlin-Brandenburg und Bremen verlinken, aber so ist es auch in den anderen Institutionen, downloadfähige Unterlagen, mit denen Sie sich beim Versorgungswerk melden. Also gibt es umfassendes Infomaterial und auf der anderen Seite eben auch Meldebögen. Vom Timing her, das macht natürlich dann Sinn, wenn Sie einen Arbeitgeber kennen, denn der muss da eingetragen werden. Und falls man sich nun fragt, naja, wie ist denn das jetzt mit der Beitragszahlung, müssen Sie da was überweisen? In aller Regel ist es so, dass ähnlich wie bei der deutschen Rentenversicherung in Abhängigkeit Ihres Bruttoeinkommens die Sozialabgaben durch den Arbeitgeber an das Versorgungswerk abgeführt werden. Sie müssen sich dennoch dort melden und erklären, den Arbeitgeber melden und dann an der Stelle kümmert er sich um die Beitragszahlung. Wichtig zu wissen ist, dass die Beitragszahlung nicht vom Arbeitgeber geschuldet wird. Der kümmert sich zwar rum und setzt sein Lohnbüro in Kenntnis, dass die Beiträge dann eben auch entsprechend ihres Bruttoeinkommens und der Umsatzbeteiligung gezahlt werden. Aber das ist letztlich nicht immer der Fall. Wir haben durchaus Situationen, wo Arbeitgeber auch mal keine Beiträge zahlen. Dann ist es nicht so, dass das Versorgungswerk dem Arbeitgeber hinterher rennt, sondern Sie schulden die Beiträge zum Versorgungswerk. Also lassen Sie sich gut gemeinter Tipp, wenn mal irgendwie ein Arbeitgeberzahnarzt ins Wackeln gerät und sagt, na, es ist gerade schwierig, ich zahle später. Obacht und Vorsicht, hier muss man auf jeden Fall sehr, sehr schnell handeln und dafür Sorge tragen, dass das nicht in eine wesentliche Schieflage gerät. Auch eine weitere Maßnahme hat sich in den letzten Jahren verändert. Sie müssen sich nämlich, da Sie auch in der deutschen Rentenversicherung beitragspflichtig sind, und zumindest ist es empfehlenswert, von dieser Beitragspflicht befreien lassen. Dort gibt es auf der Seite der Versorgungswerke entsprechende Befreiungsanträge und hier können Sie entsprechend, wenn Sie nachweisen können, dass Sie meinetwegen im Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer organisiert sind, dann müssen Sie eben keine Beiträge mehr in die deutsche Rentenversicherung leisten. Das ist natürlich deswegen erforderlich, da es sonst gegebenenfalls zu einer Doppelzahlung führt oder zumindest zu einer höheren Liquiditätsbelastung. Und ich sagte ja, die deutsche Rentenversicherung, Fass ohne Boden mit unglücklichen Ausgangssituationen, mehr Leistungsempfänger als Einzahler, also hier würde ich nicht zwingend freiwillig Geld einzahlen, wenn man es denn nicht muss. Früher hat diese Befreiung einmal ausgereicht, also man konnte der deutschen Rentenversicherung mitteilen, ich möchte nicht mehr Mitglied und Beitragszahler sein, weil ich bin in einem Versorgungswerk organisiert und dann war es gut. Mittlerweile ist es so, dass Sie diesen Befreiungsantrag jedes Mal stellen müssen, wenn Sie einen neuen Arbeitgeber wählen. Ja, also jedes Mal, wenn es ein neues Beschäftigungsverhältnis gibt, müssen Sie diesen Befreiungsantrag erneut stellen. Meines Wissens ist es so, dass das Versorgungswerk mit Bekanntwerden des neuen Arbeitgebers, denn der Arbeitgeber wird ja auch aktiv in Richtung des Versorgungswerks, diese Formulare zur erneuten Befreiung von der deutschen Rentenversicherung, die werden Ihnen wieder zugestellt. Wenn das mit einem Umzug zusammenhängt, dann mag das vielleicht mal verzögert sein. Dementsprechend wäre es durchaus ratsam, da auch proaktiv vorzugehen und sich die Antragsunterlagen auf der Website des Versorgungswerks darzulegen oder abzuholen. Ja, und damit haben wir eigentlich die großen 3 beleuchtet, der Behördentriathlon in Richtung Approbation, Zahnärztekammer und Versorgungswerk sei hiermit erklärt. Vielleicht noch ein weiterer Beteiligter, der Ihnen namentlich unterkommen wird, die KZV oder Kassenzahnärztliche Vereinigung, ebenfalls eine Organisation, die allerdings in erster Linie über den Arbeitgeber relevant ist. Der Arbeitgeber muss sich zum einen als eine Praxis bei der KZV registrieren, die in der Lage ist, Vorbereitungsassistenten auszubilden. Er muss sie als Vorbereitungsassistent bei der KZV melden. Und die KZV ist die Institution, die darauf Acht gibt, dass sie die Regelungen der Vorbereitungszeit einhalten, also die korrekte Dauer für eine volle Stelle, um sie anrechenbar zu machen auf die Vorbereitungszeit zum Erhalt der Kassenzulassung, die ja, wie erwähnt, bei jedem Kassenbereich oder bei jeder KZV stundenmäßig etwas unterschiedlich geregelt ist. Auch das finden Sie dann im Anschluss in den Shownotes. Dafür ist die KZV zuständig und bekommt also vom Arbeitgeber gemeldet, dass sie jetzt da sind als Vorbereitungsassistent mit einer halben oder einer vollen Stelle und zwar mit so und so viel Stunden. Und sie wird dann dafür Sorge tragen, dass wenn die 2 Jahre beispielsweise voll sind, sie auch prüft, ob die getätigte Dauer mit den Verträgen, die Sie da hatten, gegebenenfalls mit Unterbrechung ausreichend, damit Sie die Kassenzulassung am Ende letztlich auch beantragen können. Das vielleicht nur kurz. Ansonsten spielt in der Zeit der Vorbereitungsphase die KZV da eher eine untergeordnete Rolle. Später regelt sie auch das Thema der Fortbildung und der Fortbildungspunkte und ist im Grunde genommen das Bindeglied zwischen den Krankenkassen, die Gelder, der es aus dem Gesundheitsfonds den Zahnarztpraxen des jeweiligen Bundeslandes zuordnen und entsprechend verteilen und dafür Sorge tragen, dass die Abrechnung so verteilt wird, dass das Budget entsprechend ausreicht. Ja, das soll es vielleicht fürs Erste zu den Behördengängen gewesen sein. Wir haben 2. Zusammenfassung über die Approbationsbeantragung, also Grundvoraussetzung dafür, dass sie überhaupt sich Arzt oder Zahnarzt nennen dürfen, gesprochen. Ich habe das Thema der Zahnärztekammer, eine Pflichtmitgliedschaft einer Institution, die ihre beruflichen Interessen vertritt, geredet und haben über ihre Altersvorsorgeeinrichtung, das Versorgungswerk, die berufsständischen Versorgungswerke geredet und die KZV gestreift, die quasi dafür sorgt, dass die Kassengelder zu ihren Arbeitgebern fließen, damit sie sie dann letztlich auch bezahlen können. Das soll es gewesen sein zu den ersten Schritten, zu den ersten Behördengängen. Sollte ich was vergessen haben oder sollten Sie Fragen zu den Ausführungen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an jschröder@zsh.de. Wenn Ihnen der Vortrag soweit gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine entsprechende Bewertung freuen und ein Abo wäre natürlich auch ganz prima. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge, die sich mit den arbeitsvertraglichen Besonderheiten des Assistentenvertrages auseinandersetzen wird und in Kürze erscheint. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis dann.